Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen Sonntag vorgesehene Predigttext, der steht im Matthäusevangelium im 17. Kapitel. Wir hören die neun Verse von der sogenannten Verklärung unseres Herrn und Heilandes. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemand sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater in Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen dir Dank sagen für dieses wunderbare Evangelium, das du uns schenkst als Predigttext jetzt für unser Leben und unseren Glauben. Wir wollen dich bitten für die Predigt über diese Verse, dass du sie uns durch deinen guten Heiligen Geist öffnen wollest, damit wir recht verstehen, was du uns zu sagen hast. Dass wir das recht hören und verstehen können, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und darum wollen wir dich gnädiglich bitten. Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, von den vielen, vielen Predigttexten, die in der Perikopenordnung vorgeschlagen sind, ist dieser Text für mich einer der wunderbarsten, aber gleichzeitig auch der schwierigsten Texte, die es zu predigen gibt. Das, was uns hier offenbart wird, hat eine Tiefe, hat eine Herrlichkeit, die es kaum an anderer Stelle gibt, vielleicht noch im Geschehen der Auferstehung. Hier bricht die Wirklichkeit einer anderen Welt hinein in das Leben dieser 3 Jünger. Sie dürfen etwas sehen, was alles übersteigt, was sie sich vorstellen können. Sie erleben die Offenbarung des lebendigen Gottes in Jesus Christus. Da kommt Elia, da kommt Mose, die beiden, die ja nicht richtig verstorben sind. Elia wurde ja entrückt von Gott. Mose wurde selber begraben von Gott, vorbereitet eben für diesen Moment und für das, was noch kommen wird in der Offenbarung eines Tages, wenn die beiden Zeugen aufstehen. Das ist etwas so Tiefes, Großartiges, das ist ein gewaltiger Text, vor dem ich auch immer schon Ehrfurcht hatte, ihn auszulegen. Was mir geholfen hat im Verständnis dieses Textes, ist, dass ich versuche, ihn vom Petrus her zu verstehen. Und zwar dazu muss man wissen, dass nicht nur das wichtig ist, was hier in diesen 9 Versen beschrieben ist von Petrus, sondern eben auch das, was unmittelbar zuvor geschrieben steht. Und das steht nicht nur so im Matthäusevangelium hier, das ist auch bei Lukas und bei Markus gleichlautend überliefert. Nämlich unmittelbar zuvor ist im Jüngerkreis eine Frage aufgeworfen worden. Die Frage, dass Jesus sie mit dem Wissen konfrontiert hat: Ihr wisst ja alles, was die Leute über mich sagen, all das Gerede, was alles so ist. Was sagt ihr denn, der ich bin? Wer bin ich für euch? Und da geht Petrus als Sprecher des Jüngerkreises nach vorne und sagt: Du bist der Christus. Du bist der Christus. Das ist ganz wichtig, dass man das weiß, um diesen Text auszulesen, denn das geht unmittelbar hervor. Denn nur wer Jesus als den Christus bezeugt, der wird das erleben, was hier in diesen Versen beschrieben ist. Für alle anderen bleibt das eine mythologische Geschichte, die haben da keinen Anteil dran. Um zu verstehen, was hier passiert ist, muss man wissen und glauben und bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Christus ist nicht, wie die Konfirmanden manchmal denken, so der Nachname von Jesus, nicht? Jesus Vorname, Christus Nachname. Nein, Christus ist der Ehrentitel, der beinhaltet die drei Ämter, die unser Gott hat, nämlich König, Priester, Prophet. Und wenn Petrus das in dem Bekenntnis sagt, unmittelbar zuvor, du bist der König aller Könige, du bist der Priester, durch den allein Zugang zu Gott ist, du bist der Prophet, der das Wort Gottes ist, sagt er damit, dass eben Jesus der Christus, der Messias, der Gesalbte ist. Das muss man wissen als Vorbedingung, damit man das erleben kann, was Petrus hier erlebt. Und so habe ich die Predigt überschrieben, wenn Jesus der Christus für dich ist, wenn Jesus der Christus für dich ist, dann wirst du selbiges erleben wie Petrus eben dort auf dem Berg. Nämlich erstens das Erleben Gottes unter Jesu Führung, zweitens das Verstehen des alten Bundes in Jesus, drittens das Erfahren des Aufstehens oder Auferstehens durch Jesus, viertens das Sehnen nach Gemeinschaft mit Jesus und fünftens das Existieren der Furchtlosigkeit durch Jesus. Ich weiß, der Einstieg, der war so ein bisschen steil heute, so ein bisschen dogmatisch. Ich hoffe, dass ich es in den 5 Punkten erläutern kann, was es heißt. Wenn Jesus für mich der Christus ist, der König, der Priester, der Prophet. Das Erste, dann erlebe ich Gott eben unter der Führung Jesu. Hier erscheint die Herrlichkeit Gottes in der Wolke. Alten Bund, wenn Sie sich bis zum Alten Testament auskennen, wissen Sie, dass immer wieder die Herrlichkeit Gottes in der Wolke erscheint, in der Wolkensäule vor dem Volk Israel, wie es durch die Wüste geführt wird. Wenn Gott mit Mose spricht, dann tritt er häufig in die Wolke. Als Salomo den Tempel fertig gebaut hat, dann zieht die Wolke, die Herrlichkeit Gottes in der Wolke in den Tempel hinein. Immer wieder die Wolke als Ort der Gegenwart Gottes. Und so auch hier. Die Jünger sind hier, Petrus ist hier und dann kommt die Wolke, Gott spricht zu ihnen. Aber das ist jetzt das Besondere, was er zu ihnen sagt. Nicht irgendeine Anordnung zu sagen, ja, so wie bei den 10 Geboten, das müsst ihr tun und das müsst ihr lassen, sondern hier heißt es, das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, auf den sollt ihr hören. Für die Juden der damaligen Zeit, für die Zeitgenossen des damaligen Geschehens war klar, was hier passiert ist. Hier sagt Gott zu Gott, du bist Gott. Gott sagt zu Gott, du bist Gott. Das muss man verstehen. Im damaligen Altertum in der Antike war es so, dass die Pharaonen und die Könige nicht nur eine Frau hatten, sondern die hatten meistens Dutzende, Hunderte zum Teil die Pharaonen. Und dementsprechend hatten die auch Nachkommen. Nicht 5 oder 10 oder 15, Hunderte und dementsprechend auch mögliche Thronfolger. Die hatten dann manchmal 60, 70 Söhne. Und irgendwann kam der Moment, wo ein König, ein Pharao erklären musste, wer ist denn jetzt von den vielen Söhnen mein Sohn? Waren alles biologisch seine Söhne, aber nur einer konnte der wirkliche Sohn sein. Der, der eben auch Pharao wurde. Und dann ist er zu einem hingegangen und hat gesagt, du bist mein Sohn. Adoptierte ihn quasi. Das war der erste Schritt in der altorientalischen Intronisation, dass er hinging und sagte, du bist mein Sohn. Warum erkläre ich das so deutlich? Weil genau das geschieht in der Taufe. Das ist genau der Punkt zu Beginn des Wirkens Jesu, ist die Taufe. Gott hat so viele Geschöpfe in dieser Welt, Milliarden von Menschen gemacht. Aber nur zu einem einzigen, dem wahren Mensch, sagt er, du bist mein Sohn. Nämlich zu Jesus Christus. Und dann kommt der zweite Schritt bei so einer Intronisation, nachdem dem Sohn gesagt worden ist, dem biologischen Sohn, du bist auch mein Nachfolger, du bist der neue König, du bist jetzt König. Dann ging er zu seinen Getreuen, den Ministern, den Heerführer, den Soldaten und dann stellt er ihnen diesen einen biologischen Sohn als den neuen Nachfolger vor. Und das ist genau der Moment, der hier bei der Verklärung passiert. Dass da den Treuesten, den Engsten gesagt wird, das ist der neue Pharao. Wenn ich tot sein werde, dann ist er der neue Herrscher. Aber nicht nur, wenn ich tot bin, auch jetzt schon. Man nennt das immer so ein Interregnum, dass dann der neue Pharao eingesetzt war, der alte noch regierte. Das ist der neue Pharao, das ist der neue König. Und dann in einem dritten Schritt musste das Volk akklamieren, jawohl, das ist der neue Pharao, das ist der neue König. Das passiert dann schließlich bei der Auferstehung. kurz vor der Auferstehung am Kreuz, als der Hauptmann und am Kreuz sagt, das ist wahrhaftig Gottes Sohn gewesen. Das ist dieser Dreischritt, der in den Evangelien niedergelegt ist. Das ist uns so ein bisschen fremd, weil wir es natürlich nicht mehr mit Monarchien zu tun haben, schon gar nicht mit irgendwelchen altorientalischen. Aber das ist das, was hier passiert bei der Verklärung. Dass hier Gott zu Gott sagt, hier bin ich. Denn nachdem die Wolke weg ist, sehen sie auf einmal nur noch Jesus. Jesus ist hier. Das ist der tiefe Sinn der Verklärungsgeschichte. Hier haben wir es mit Gott zu tun. Gottes Sohn. Gottes Sohn ist in unserem Verständnis immer so, ja, der Junior. Ist eines der Seniorchef. So sind, ich sag mal so, Leute, die vom Glauben keine Ahnung mehr haben. Die sagen halt, ja, nach christlicher Überlieferung sei der Vater eben quasi der Seniorchef und der Sohn der Juniorchef. Nein, Jesus ist wahrer Gott, wie der Vater, wie der Heilige Geist. Das ist das Entscheidende. Der Sohn Gottes ist Gott. Uns, wie gesagt, ist das verloren gegangen. Aber das ist das, was hier ausgesagt wird und was einem immer und immer wieder in der Bibel ja auch gesagt wird, wenn Jesus davon spricht, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn zum Beispiel Thomas vor Jesus niederfällt und ihn anbetet und sagt, mein Herr und mein Gott, dann ist das genau das, was intendiert ist, was er verstanden hat in der Offenbarung Gottes. Was, wenn Jesus nicht Gott wäre, tiefste Gotteslästerung wäre und immer wieder gewährt wird, wenn das an anderen Stellen der Bibel passiert. Hier wird Gott erlebt. Und wir können Gott nur erleben, wenn wir uns von Jesus führen lassen, wenn wir zu ihm gekommen sind. Ansonsten kann man nicht Gott wirklich erleben. Da kann man ein paar Dinge sehen in der Schöpfung, was der große Schöpfer getan hat. Dann kann man auch erleben Segnung, die einem zuwendet. Aber Gott erleben können wir nur in Jesus Christus. Nirgends anders. Es gibt keinen anderen Weg zum Erleben von Gott, als durch Jesus, den wahren Gott selber. Deshalb steht da oben auch das Wort, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die Herrlichkeit Gottes können wir nur in Jesus Christus allein bekommen. Nur für den Jesus der Christus ist, der König, der Prophet, für den kann wirklich die Herrlichkeit Gottes in sein Leben strahlen. Nur der kann den lebendigen Gott erleben. Und das passiert den Jüngern hier. Aber das dürfen wir auch wissen. Wir, die wir Jesus als Christus bezeugen und an ihn glauben als den Messias, wir dürfen wissen, dass die Herrlichkeit Gottes uns geschenkt und gegeben ist. Das ist der erste Punkt, was passiert, wenn Jesus der Christus für dich ist. Man erlebt Gottes unter Jesu Führung. Ein zweites, was passiert, wenn man wie Petrus dieses Bekenntnis ablegt und daran glaubt, dass Jesus der Christus ist, dann versteht man den alten Bund in Jesus. Hier in der Geschichte ist es so, dass Jesus da steht auf dem Berg und auf einmal kommen Mose und Elia. Beide stehen als Vertreter einmal für das Gesetz, Mose, und zum anderen Elia als der Vertreter für die Propheten, wobei Mose der größere Prophet als Elia ist, das muss man auch wissen. Aber das sind die beiden ganz Großen im Alten Bund. Und die gehen hier hin, und so wissen wir es aus dem Lukas-Evangelium, der die Verklärung etwas anders überliefert. Sie unterhalten sich dann mit Jesus über die Kreuzigung, über dieses Leiden, was kommen wird, was dann unmittelbar bevorsteht. Das ist Inhalt des Gespräches, die diese hier miteinander führen, diese drei, Jesus, Mose und Elia. Und da wird den Jüngern klar, da wird Petrus klar, alles, was im Alten Testament geschrieben ist, die ganzen 39 Schriften, die bis dahin ja auch Heilige Schrift für Petrus, für Johannes, für Jakobus, für die ganzen Jünger waren, das ist alles auf Jesus ausgerichtet. Hier geht es um Jesus und es ist nicht nur ausgerichtet, ihm zugeordnet, alles ist ihm untergeordnet. Wer ist das, dieser Jesus, dass Elia kommt, dass Mose kommt, die schon vor über 700 Jahren, vor 1400 Jahren gestorben waren und mit ihm spricht, dann merkt man, er steht über dem Gesetz. Er steht über den Propheten, er ist der größte aller Propheten, er ist die Prophetie schlechthin, alle Prophetien ist auf ihn hin ausgerichtet. Das ist das, was diese Geschichte sagt, aber das wird nur dem deutlich, für den Jesus der Christus ist wirklich lebendiger Gott. Für alle anderen ist das eben nur ein zeitgenössisches Dokument, wo sich die Jünger irgendwann 40 Jahre nach Christus was aus den Fingern gesogen haben. So viele Theologen an den Universitäten, wenn die versuchen, diesen Text auszulegen, die den nicht verstehen können. Und die auch das Alte Testament nicht verstehen können. Das Alte Testament ist nur Ich habe jetzt keinen Schlaganfall, wenn ich sage, nur von Jesus her zu verstehen. Ansonsten kann man es nicht verstehen. Da kann man es historisch begreifen, man kann es religionssoziologisch betrachten, da kann man eine Menge über das Judentum erfahren. Aber du kannst Gott nicht begegnen, wenn du es nicht von Jesus her liest. Diesen Anspruch stellt beispielsweise das Matthäus-Evangelium selber. Lest bitte mal die 28 Kapitel nochmal und dann markiert mal gelb, wo überall steht im Matthäus-Evangelium halt, dies geschah, damit erfüllt wurde, was die Schrift sagt. Ich komme jetzt ja gerade von Weihnachten her. Also die Jungfrauengeburt Jesu, vorhergesagt im Alten Testament. Die Geburt in Bethlehem als Ort, vorhergesagt im Alten Testament. Der Kindermord in Bethlehem, vorhergesagt im Alten Testament. Flucht in Ägypten, vorhergesagt. Alles, worauf dann das Matthäus-Evangelium verweist. Und wir gehen zu auf die Passion. Wir sind jetzt ja letzte Sonntag in Epiphanias, da hört die Weihnachtszeit auf. Jetzt gehen wir wieder auf Ostern zu. Auch da, alles, was dort passiert, vorhergesagt im Alten Testament. Einzug in Jerusalem auf dem Esel. Vorhergesagt im Alten Testament. Der Verrat Judas mit 30 Silberlingen, genauso vorhergesagt im Alten Testament. Das Kreuzigungsgeschehen mit den Beinebrechen, mit all diesen Dingen, alles vorhergesagt, worauf die Bibel Wert legt. Aber noch viel mehr, nicht nur diese Dinge, wo die Schrifterfüllung sichtbar ist. Wir finden, das sage ich ja immer wieder, auch wenn ich über alttestamentliche Texte rede, in jedem Vers des Alten Testamentes, in jedem, Jesus Christus. Manchmal muss man tief bohren, aber es ist Jesus, von dem dort die Rede ist. Und wenn man das nicht begriffen hat, wenn das nicht, die Theologen nennen das die Hermeneutik ist, da braucht man gar nicht anfangen, Altes Testament zu lesen. So eine Geschichte, wenn da die Rahab, die Hure in Jericho, die werden wir demnächst in der Bibelstunde beschäftigen, halt, ne, das rote Seil in Jericho raushängt und das rettet sie und ihr Haus, alle, die unter dem roten Seil stehen. Wenn man da nicht versteht, was das Blut vom Kreuz, das runter ist, Schutz bringt und hier quasi eine Vorbildung ist, eine Typologie. Wir haben vor 10 Tagen gesprochen in der Bibelstunde über Abel, dessen Blut schreit zum lebendigen Gott. Ja, die Bibel, die Stelle verstehst du nicht, wenn du weißt, wie das Blut Jesu Christi schreit vom Kreuz von Golgatha. Jesus selber, der sagt, also das Zeichen Jonas ist kein anderes, halt die 3 Tage im Wal. Das ist nicht nur die Geschichte, die Jona passiert ist, sondern deutet auf Jesus die 3 Tage im Grab halt. Immer und immer wieder halt die Dinge, die auf Jesus hindeuten und wo wir Jesus verstehen. Wir können das Alte Testament nicht anders verstehen als durch Jesus Christus. Und das bitte jetzt nicht irgendwie die fromme Idee des pietistischen Pfarrers Latzel. Das ist die Hermeneutik, die Verstehenslehre, die Jesus uns selber sagt. Jesus sagt in Johannes 5, die Schriften sind es, die von mir zeugen. Und als er das sagt, gibt es noch kein einziges der 27 Bücher des Neuen Testamentes. Die Schriften sind die 39 Schriften des Alten Testamentes. In 2. Korinther 3 schreibt Paulus, und er war nun Pharisäer, der kannte sich wahrhaftig im Judentum und in den Schriften aus. Er schreibt dort im Heiligen Geist, bis auf den heutigen Tag bleibt die Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil es nur in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihren Herzen. Wenn Israel sich aber bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. 2. Korinther 3, Vers 14 bis 16. Genau das ist es. Das ist das, was hier die Jünger erleben dürfen, als sie Elia und Mose sehen. Da wird ihnen das schon gegeben. Hey, alles im alten Bund ist genau ausgerichtet auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Hier ist die Erfüllung. Und wir können alles nur von ihm aus verstehen. Das haben übrigens dann auch die Jünger getan. So sind die Schriften des Neuen Testamentes durch den Heiligen Geist entstanden halt, dass man verstanden hat, hier ist die Wurzel und hier kommt jetzt die Krone zur Geltung eben in all dem, was wir erleben dürfen. Aber das wird nur dem geschenkt, für den Jesus der Christus ist. Das ist das, was Paulus eben geschrieben hat. Die Decke wird nur weggetan, eben wenn wir den Heiligen Geist haben, wenn wir uns bekehren zu Jesus. Andernfalls bleibt die Decke über unseren Augen. Ein drittes, was wir erfahren, wenn Jesus für uns der Christus ist, der König, der Prophet, derjenige, der alles ist, dann erleben wir und erfahren wir das Aufstehen durch Jesus. Das, was hier passiert, haut die Jünger komplett aus den Schuhen. Die fallen um, die erschrecken sich, die können nicht mehr. Die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit, das ist zu gewaltig. Dieses Geschehen ist mehr, als sie mit ihren irdischen, menschlichen Mitteln ertragen können. Und das übersteigt ihre Kräfte, da fallen sie um. Und da tritt Jesus zu ihnen und sagt, steht auf.
Es geht weiter. Steht auf, es geht weiter.
Und das ist eine Erfahrung, die Nachfolger Gottes, die Nachfolger Jesu immer wieder machen. Dass wir überfordert sind mit unseren menschlichen Kräften, mit dem, was uns zugemutet wird in dieser Welt. Wir haben eben die Geschichte von Elia gehört. Der Mann Gottes. Das war jetzt zu viel. All der Kampf, all die Nachstellungen, all die Entbehrungen, all dieses Schwierige, die Enttäuschung, dass aus seiner Sicht niemand mehr außer ihm gläubig ist im Volk Israel. Der kann nicht mehr, geht in die Wüste, ist fix und fertig, will sterben. Totale Depression, vollständiges Burnout. Und dann kommt Gott und sagt, steh auf. Das ist dasselbe, was passiert, als der Gelähmte zu Jesus gebracht wird, der nicht mehr kann. Die Zerstörung seines Rückgrates, was ihm seine Beine gelähmt hat, das ist zu stark, das lässt ihn da niederliegen. Da kommt er in die Gegenwart des lebendigen Gottes und er sagt zu ihm, steh auf. Und er steht auf. Da ist der Jairus, Kapernaum, dessen Tochter verstorben ist. Auch da, ein Niederlegen, was unsere Möglichkeiten übersteigt. Aber kommt zu Jesus. Er glaubt an ihn, dass er der König ist, dem alles möglich ist. Und darf erleben, wie Jesus zu seiner Tochter sagt, steh auf. Das ist etwas, was man nur dann erlebt, wenn man Zutrauen zu Jesus hat, glaubt, dass er der Christus ist, der Gesalbte, der Heilige Gott selber. Und wenn man dann in seiner Kraftlosigkeit zu ihm kommt, dann darf man erleben, dass er sagt, steh auf. Und nicht nur, dass er das sagt, steh auf, so wie so ein Feldwebel zur Kompanie bei der Grundausbildung, aufstehen, obwohl ihr alle fix und fertig seid als Befehl. Gott ruft es uns nicht nur zu, mutmachend, du darfst aufstehen. Er gibt uns auch in diesem Wort die Kraft dann zum Aufstehen, dass es weitergeht. Wenn uns Gottes Wort erreicht, wenn er uns sagt, steh auf, dann ist das nicht nur so ein halber Imperativ und ein halber frommer Wunsch, sondern in diesem Wort steckt gleichzeitig auch die Kraft zum Aufstehen drin, wenn man dem vertraut und sagt, jawohl, egal wie dunkel der Tag ist, egal wie finster das Tal, durch das ich durch muss, egal wie stark die Schmerzen, wie hoch meine Trauer, wie schlimm meine Verschuldung, wenn er sagt, steh auf, dann kann ich aufstehen, durch seine Kraft. Und dann geht's weiter, weil er da ist. Und das werden wir eines Tages in Vollendung erleben, deshalb habe ich dieses Aufstehen, so in Klammern noch das ER reingemacht, das Auferstehen, denn das griechische Wort Egeiro heißt eben nicht nur aufstehen, sondern auch auferwecken. Das werden wir eines Tages sehen, wenn gar keine Kraft mehr in uns ist, wenn alles da niederliegt. Da werden wir sehen, wenn wir hier aufhören zu existieren in dieser Welt, wie das Wort Gottes uns erreicht und uns ruft ins ewige Leben, wenn Jesus der Christus für uns ist, wenn wir wissen, dass er der Gesalbte ist, der König, der Heilige, dann werden wir das hören. Und das Wort, das an uns ergeht, da tun wir auch nichts zu. Das Wort selber schenkt uns dann die Kraft, ewiges Leben zu bekommen. Das ist das, was wir erleben dürfen, wenn wir Jesus als Christus glauben, wenn er sich uns offenbart hat. Dass wir dann die Kraft des Aufstehens in dieser Welt bekommen, aber eines Tages auch die Kraft zur Auferstehung in der zukünftigen Welt. Der Auferstandene hat genügend Kraft, uns immer wieder auch Kraft zu schenken, in dieser Welt aufzustehen und weiterzumachen. Und das möchte ich dir Mut machen, zurufen, hier in der Kirche und an den Geräten. In deiner Situation des Daniederliegens, wo dir momentan die Kraft fehlt, wo du enttäuscht bist, wo du nicht mehr weiter kannst. Jesus sagt zu dir, steh auf und vertrau nur und gehorch nur diesem Befehl deines Messias, deines Christus. Ein viertes, was passiert, wenn Jesus der Christus ist, dann kommt man in das Sehnen nach der Gemeinschaft mit Jesus hinein. Also das, was da passiert, übersteigt alles, was Petrus, Johannes und Jakobus sich vorstellen können. Das ist zu stark, das ist zu gewaltig und groß, aber es ist was Fantastisches. Ich sage ja, diese Geschichte hat so alle Elemente. Man kann sie kaum verstehen, man kann sie kaum greifen, aber das ist großartig. Und das spürt man so in dem, was dann Petrus hier sagt. Hier ist es gut sein, Herr. Hier ist es spitze. Und der will den Moment festhalten. Der sagt, das muss bleiben. Ich muss hier Hütten bauen. Gib nur einen Befehl, dann bauen wir eine Hütte. So soll es sein. Ich will gar nicht mehr runter vom Berg. Hier, diesen Moment festhalten. Gegenwart Gottes, Elia, Petrus, das ist gigantisch. Das möchte ich gerne haben, diesen Moment festhalten. Bei dir ist es gut sein, die Sehnsucht. Und das ist Teil lebendigen Glaubens. Wenn du wirklich wiedergeboren bist, wenn Jesus dein Christus ist, König, Priester, Prophet für dich, dann wirst du eine Sehnsucht nach diesem Gott haben. Davon schreibt die Bibel immer wieder an anderen Stellen. Psalm 42, die Söhne Korachs: Wie der Hirsch schlechtzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wunderbare Beschreibung, wenn man sich vorstellt, da in den trockenen, heißen Gebieten in Israel, so ein Hirsch, der nach der Brumpf total durstig ist, ne, und nichts anderes als trinken, trinken. So ist für einen gläubigen Menschen, wenn er Gott erlebt hat als Christus, die Sehnsucht nach dem Lebendigen. Oder David, ganz ähnlich: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Du, es geht nur um den lebendigen Gott. Im Alten Testament haben wir wunderbare 39 Bücher. Ein so ein bisschen stiefmütterlich behandeltes Buch ist das Hohelied Salomons. Das sind so Brautlieder, die gehen schon fast so ins Erotische hinein. Das sind 8 Kapitel, die vielen sehr verborgen sind. Wenn sie lesen, denken: Was ist denn hier los? Warum steht das denn in der Bibel? Wenn man weiß, dass das Texte sind, die ausdrücken, wie die Sehnsucht der Gemeinde Jesu nach dem Bräutigam, die Gemeinde ist ja die Braut, Jesus ist der Bräutigam, dann versteht man das richtig. Auch hier wieder, man kann diesen Text nur von Jesus richtig verstehen, sonst denkt man sich: Meine Güte, da muss man sich ja halb für schämen, was da berichtet ist halt. Aber wenn man das sieht, das Sehnen der Gemeinde Jesu nach dem Bräutigam Jesus, dann versteht man das, dann geht einem das auf. Tiefste Sehnsucht, so wie zwei Verliebte mit 21 Jahren, die sich miteinander nichts anderes wünschen, als zusammen zu sein. So ist es für den wahrhaftig Glaubenden, der wirklich weiß, dass Jesus der Christus ist, die Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Und das ist in dem Buch des Hohelied niedergelegt. Oder denken wir an die Emmaus-Geschichte, als die Jünger dort mit Jesus gehen, sie ihn erst nicht erkennen, aber merken: Hier, das ist ganz wunderbar in dieser Gemeinschaft, das ist so stark halt. Dann sagen sie: Herr, bleibe bei uns, das wollen wir festhalten, die Sehnsucht der Gemeinschaft. Das ist das für den wahrhaftig Gläubigen, sodass, ja, diese Sehnsucht, die geht nicht anders. Ich will mal so eine Geschichte erzählen, um deutlich zu machen, wie Glauben dann sein soll, weil eben auch im Hohelied von dieser Liebesbeziehung erzählt wird. Als Pfarrer hat man das Privileg, viele tolle Dinge mitzukriegen. Und wenn ich jemanden heirate oder bei einer goldenen Hochzeit bin, dann frage ich die Leute immer: Ja, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Manche Geschichten sind relativ unspektakulär. Momentan, wenn die Leute fragen, die Hälfte haben sie im Internet kennengelernt, das ist alles nicht so ganz prickelnd, da wird alles schon vorher mit irgendwelchen Fragebögen abgeklärt, dann kommt man beieinander, passt oder passt nicht. Aber ich habe mal eine goldene Hochzeit machen dürfen, noch in meiner alten Gemeinde. Das ist somit die fantastischste Geschichte, die ich gehört habe zum Thema Sehnsucht. Ich komme gleich darauf zurück, was es heißt, wie auch unser Sehnen nach Gott sein muss. Und da war jemand, furchtbarer Beginn, der war 1943 zur SS gegangen, freiwillig, ganz begeistert halt. 2 Jahre Krieg, Schnauze voll von allem halt da natürlich, ganz furchtbare Dinge. Und wurde dann nach Frankreich in die Gefangenschaft gebracht. Dann waren die ersten Jahre sehr, sehr hart. Und er ist bis 1948 in der Gefangenschaft gewesen, war 5 Jahre nicht zu Hause gewesen bei seinen Eltern, war als 17-Jähriger weg. Er wollte nur nach Hause, der wollte nur nach Hause. Und dann mit den Jahren, mit den Monaten wurde die Gefangenschaft in Frankreich ein bisschen lockerer und alles. Dann durften die schließlich auch auf dem Bauernhof arbeiten. Dann durfte er sonntags, hat er frei in die katholische Messe gehen, da ist er hingegangen auch immer. Und 2 Wochen vor seiner Entlassung sieht er dort in der Messe eine Französin. Er hat ihn nur gesehen, sie hat ihn angeguckt, er hat sie angeguckt. Er, deutscher Kriegsgefangener, SS. Und dann wird er 2 Wochen später entlassen. Der hat die Frau nur 2-mal im Gottesdienst gesehen, nicht mit ihr gesprochen. Dann wird er entlassen. Lebzeitverbot damals, Frankreich jemals wieder zu betreten. 1948 gab es ja nicht mal die Bundesrepublik Deutschland. Wird entlassen nach Hause, wonach er sich Jahre gesehnt hatte. Jetzt kommt er nach Hause. Aber diese Frau ging dem nicht aus dem Sinn. Da hatte diese Frau gesehen, totale Sehnsucht. Und das war ein ziemlich zackiger Typ damals mit Anfang 20. Da war der 2 Wochen in Deutschland, da ist der illegal nach Frankreich zurück. Ist durch den Rhein nachts geschwommen, die hätten den erschossen. Die hätten ihn wieder ins Gefängnis gebracht, das durfte er nicht. Aber er hatte diese Frau gesehen und das ließ er nicht los. Da ist er zurück, hat dann am nächsten Sonntag vor der Kirche gewartet, mit ihr gesprochen. Ja, dann haben sie 49 geheiratet halt und ich durfte dann 99 mit denen goldene Hochzeit machen. Waren glücklich verheiratet, ganz wunderbare Geschichte. Aber diese Sehnsucht dieses jungen Mannes, der sagt: Das ist mir alles egal. Ist mir alles egal, ich muss dahin. Genau das muss es für jemanden sein, wenn er wirklich in der lebendigen Beziehung mit Jesus Christus ist. Alles andere, das ist nur Religiosität, so nach dem Motto, da hakst du ab, machst das in der Gemeinde, spendest dein Zehnten und was ich mal alles machen muss. Nein, das Sehnen nach dem lebendigen Gott. So wie in einer Liebesbeziehung, das ist ja das, was Gott uns von euch möchte. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Und wenn man mit ganzem Herzen liebt, da hat man auch einen Zug zum lebendigen Gott. Dann will man dahin wie Petrus hier. Das will ich festhalten. Immer und immer und immer wieder halt. Ich brauche das, den lebendigen Gott. Und ich hoffe, dass ihr das habt. Denn das ist Kennzeichen lebendigen Glaubens. Den Zug, die Sehnsucht nach seinem Wort, nach der Gemeinschaft mit ihm, nach der Begegnung mit ihm. So wie hier bei der Verklärung halt. Wenn man richtig Gott erlebt, da muss einem kein Pastor sagen, Mensch, du musst sonntags in den Gottesdienst kommen oder du musst zweimal am Tag die Hände falten zum Gebet. Ja, das ist eine Selbstverständlichkeit. Das will man, da ist einfach ein Zug hin. Wenn Jesus dein Christus ist, dann weißt du ganz genau, wovon ich spreche. Und wenn Jesus noch nicht dein Christus ist, dann ist das so ein bisschen vielleicht frömmelnde Spinnerei für dich, was ich hier erzähle. Aber seien Sie sich versichert, wenn Sie es für frömmelnde Spinnerei halten. Wenn man richtig im Glauben steht, der Heilige Geist, da gibt es nur den Zucht und die Sehnsucht nach eben unserem lebendigen Gott. Und ein fünftes und letztes, noch ganz kurz, was man erfährt und erlebt, wenn Jesus der Christus für einen ist, das Existieren in der Furchtlosigkeit durch Jesus, ein bisschen kompliziert formuliert, aber ich habe es nicht besser hingekriegt. Wenn Jesus der Christus ist, dann dürfen wir furchtfrei leben. Das ist nicht nur begeisternd, was die hier erleben. Die Gegenwart des lebendigen Gottes ist immer auch etwas, was mit Furcht erfüllt. Nicht Jesaja, ich vergehe, Hilfe, das ist ja was Gigantisches halt. Nicht, da erschrecken sich, die fallen runter. Und dann kommt Jesus, hey, ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Nicht vor der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Fürchtet euch nicht, so sagt Jesus hier. Fürchtet euch nicht. Brauchst keine Angst mehr zu haben. Und wer keine Angst vor dem lebendigen, heiligen Gott zu haben braucht, wer sich ihm nahen darf, der braucht sich schon gar nichts vor irgendwas zu fürchten in dieser Welt. Der Teufel, der will, dass wir Angst haben. Aber Gott sagt uns immer und immer wieder in seinem Wort, fürchte dich nicht. Der Teufel läuft rum wie so ein Trommler, bam, 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 und macht uns Angst. Das Trommeln ist ja so ein tiefes Zeichen des Angstmachens, war früher bei den Kriegen so. Wenn die in den Krieg zogen, die Germanen, dann hatten die germanischen Trommler dabei. Auch noch im preußischen Heer, da hat man Trommler, die kamen, zack. Und dann wussten schon aus weiter Entfernung die Gegner, oh, die kommen und die sind so gewaltig, die sind schon so laut. Das Trommeln hat man heute noch so rudimentär, wenn man in den Fußballstadien ist. Da trommelt der eine Fanblock nur ganz laut gegen den anderen, dann sollen die Angst kriegen. Oder bei den Demonstrationen, die wir zum Teil erleben, halt, ne, da laufen auch heute Trommler mit rum und sagen, wir sind mächtig, wir sind stark. Und so ist Gott, der läuft durch unser Leben auch mit der Trommel und bam, bam, trommelt da seinen Takt runter. Bam, bam, deine Krankheit. Bam, bam, das wenige Geld, das du verdienst. Bam, bam, deine Beziehung, die nicht funktioniert halt. Bam, bam, deine Minderwertigkeit halt. Bam, bam, und so trommelt er uns alles rein. Bam, bam, und das, was uns eintrommelt, die Takte, die sind in unserem Leben ganz unterschiedlich. Aber in jedem unser Leben ist der Teufel da und trommelt. Mal mit einer großen, mal mit einer kleinen Trommel. Das ist so. Aber wisst ihr, wir haben Gott, der hat diesem Teufel ein Loch in die Trommel gehauen. Und wenn Jesus für dich der Christus ist, dann versucht dieser Teufel auch noch mit seinen Stöckchen zu machen. Aber da ist nichts mehr, wo er drauf kommen kann, ist kein Resonanzboden. Das ist aber mal ganz still, weil ja was anderes stark und groß ist. Der lebendige Gott, der sagt, fürchte dich nicht. Und dann musst du dich vor den Kriegstrommeln des Widersachers nicht mehr fürchten. Ich versuchte immer wieder laut werden zu lassen. Aber lass bei dir immer wieder, der für dich Jesus der Christus ist, das groß sein, dass dir dein lebendiger Gott sagt, fürchte dich nicht. Und vielleicht sitzt der ein oder andere ja auch momentan hier oder ist an einem Gerät zugeschaltet, wo der Teufel momentan am Trommeln ist. Die Geräusche werden lauter. Das ist nur eine Illusion. Gott hat dem Widersacher alle Macht genommen. Und er sagt dir zu für deine Situation, in deiner Furcht, egal was das ist, fürchte dich nicht. Wenn Jesus dein Christus ist, da brauchst du dich in dieser Welt vor nichts zu fürchten. Das Existieren in der Furchtlosigkeit durch Jesus. Wenn Jesus der Christus für dich ist, 5 Dinge, die Petrus hier bei der Verklärung erleben darf, weil er eben Jesus als Christus bezeugt und angenommen hat. Und 5 Dinge, die eben auch Wahrheit deiner Nachfolge sein dürfen, wenn Jesus dein Christus ist. Du wirst erleben, wie Gott ist unter Jesu Führung. Du wirst verstehen, was im Alten Testament geschrieben ist. Du wirst die Kraft des Aufstehens erleben in diesem Leben und eines Tages im Tod. Du wirst ein Sehnen nach der Gemeinschaft mit Jesus Christus haben. Und du darfst in Furchtlosigkeit existieren. diesem lebendigen Gott in Jesus Christus. Alle Ehre, Lob und Preis. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.